Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur ersten Juni 2020 Ausgabe der Weinflaschen, worin Christoph Raffelt und ich Wein trinken und uns über dies und das unterhalten, meistens über Wein, weil wir in Quarantänezeiten vergleichsweise wenig erleben. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Ein bisschen was habe ich erlebt, aber erstmal müssen wir einen Wein aufmachen, sonst beschwert sich wieder der Chat.
Genau. Machen wir doch Petnat auf, ne?
Petnat!
Aber sei vorsichtig.
Echt? Ist der so schlimm?
Nö, der ist gar nicht schlimm. Also, aber man weiß ja nie, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings.
Ich schütt mal einen so.
Ja, ich krieg das Ding nicht auf. Ich krieg die Tür nicht zu. Warte mal. Oh ja.
Ja, bisschen.
Nee, geht. Alles gut. Geht. Okay. Petnat, geil.
Ja, Petnat.
Genau. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das total lange ignoriert und dann plötzlich so eine Schwäche entwickelt. Für das
für
Zeug.
Petnat?
Ja, für Petnat.
Ja, warum? Also was,
weiß ich, was macht ich mag das so? Das hat so ein so eine frische, beiläufige Leichtigkeit irgendwie.
Ja, genau. Das ist irgendwie so. Das hat halt keinen. Ich glaube, das macht das auch so spannend und erfolgreich tatsächlich, dass das irgendwie so eine. Dass das nichts Kompliziertes ist, ne? Das hat nichts, ich meine, die meisten trinken ja Champagner auch so nebenbei weg, weil sie ihn im Supermarkt kaufen, aber und dann kann man sich dem ja auch gar nicht widmen, aber wenn man das will, ne?
Ja, stimmt.
Ja, aber das hier ist halt tatsächlich so, ne? Das will ja auch nicht mehr sein, das will einfach auch gute Unterhaltung sein.
Ja, genau. Ja. Das ist nichts zum lange drüber reden eigentlich auch, ne? Also so, Aromen, also Fortsetzung der Aromen im Ausgang und auf. So.
es ist vor allen Dingen zum Trinken gedacht, ja. Genau. Und ich glaube, also ich meine, wir werden genug zu reden haben heute, ja, aber ich glaube, die Weine insgesamt auch, der Voyage, die sind halt vor allem zum Trinken gedacht. Und
ich würde sagen,
das sind Spaßweine einfach.
Petnat ist der bessere Prosecco, oder? Jetzt so vom oder vergleiche ich jetzt mit dem falschen Prosecco vielleicht? Das kann natürlich auch sein.
Ja, das Problem bei Prosecco ist, also die ursprünglichen Prosecco, die sind eigentlich gemacht wie Petnat, die heißen Col Fondo.
Ja.
Also Petnat ist ja so, dass du irgendwas in einem angehrst und dann füllst du es auf die Flasche und dann geht es halt weiter, ne? Bis zum Ende sozusagen, bis es irgendwann aufhört, ne? Das kann halt sein, dass es eben auch mit einer gewissen Restsüße dann stoppt. Und je nachdem, was du dann machst, lässt du einfach alles in der Flasche, also dann wird er richtig trüb. Oder du machst ihn halt nochmal auf und filtrierst ihn und füllst ihn dann nochmal zurück. Ne? Das geht auch. Aber sozusagen, der entwickelt dann so seine Kohlensäure. Prosecco ist ja, die meisten Prosecco sind ja mit zugesetzter Kohlensäure. Da wird ja Kohlensäure in den Tank gepumpt. Ja, das ist mit Abstand das meiste. Und dann gibt's natürlich noch sehr guten Prosecco, der ist aber vergleichsweise selten, haben wir aber ja auch schon in der Sendung gehabt. Und der Col Fondo Prosecco, das ist sozusagen einer, der eben auch so halb vergoren auf die Flasche gefüllt wurde, um dann eben zu Ende zu gehen. Und da lässt man normalerweise eben dieses Hefedepot auch drin. Ne?
Warum?
Der hier hat ja eher, der ist ja so leicht trüb, aber der hat jetzt kein richtiges Depot mehr.
Nee. Ne? Unten in der Flasche hängt ein bisschen
rum, aber das leicht ist
minimal. Genau. Warum haben wir denn auf einmal dann Petnat? Also ich habe nicht den Eindruck, als hätte es vor 10 Jahren überhaupt schon Petnat gegeben. Warum haben die es nicht einfach Col Fondo genannt?
Weil Petnat die Abkürzung für Petillon Naturel ist, also französisch, und weil das sozusagen an der Loire als Stilistik wieder aufgeploppt ist. Also das ist ja die älteste Form, wie Schaumwein entsteht. Also man kann sich vorstellen, dass Schaumwein eigentlich dadurch entstanden ist, so lautet jedenfalls die Geschichte, dass, und das ist auch nachvollziehbar, dass die Leute halt Wein vergoren haben. Mhm. Dann ist es im Keller aber so kalt geworden, dass er aufgehört hat zu gären. Ne? Das passiert ja heute auch noch, wenn man irgendwie spontan vergärt und dann dauert das länger und dann hört es halt auf, weil die Hefen halt ihre Produktion einstellen wegen der Kälte. Und dann wird es im Frühling wieder wärmer und dann fängt das wieder an zu gären. Und wenn man das aber in dieser Zeit sozusagen schon in ein Gefäß gefüllt hat, und das ist zu einer Zeit entstanden, als es eigentlich noch keine Flaschen gab, also in Fässer gefüllt hat und transportiert hat oder so, und dann hat es halt irgendwann wieder angefangen zu schäumen und zu blubbern. Und daraus hat man dann eigentlich irgendwann sozusagen so eine eigene Stilistik entwickelt, ne? Ja. Und die nannte sich dann irgendwie Methode Rural oder so, aber eben nicht unbedingt Pet Nat.
Französischer Landschaumwein.
Ja, sowas. Und da gab es aber an der Loire gab es halt ein paar Leute. Cossard war einer derjenigen, dem das auch passiert ist. Der hat halt eine größere Menge Chenin Blanc hat er irgendwie vor, das könnte so 10, 12, 13 Jahre her sein. Müsste ich nochmal genau nachgucken. Hat er halt abgefüllt, seinen Chenin, und der hat, das war halt auch so einer der Naturweinwinzer von damals, die nannten sich ja noch nicht so, aber er war halt einer, und der hat halt vielleicht ein bisschen nachlässig gearbeitet, oder hatte noch eben zu viel Hefe im Wein, die ist dann in der Flasche nachgegoren, und dann hatte er plötzlich Chenin eben mit Bläschen in der Flasche. Mhm. Und es waren aber halt jetzt nicht so viele Bläschen, dass die komplett den Korken rausgedrückt hätten. Das kann ja auch passieren. Ist mir tatsächlich letztes Jahr auch passiert im Keller, dass einer nachgegoren ist und dann halt den Korken rausgedrückt hat. Das war dann bei ihm irgendwie nicht so, aber er hat dann sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht und die halt als Pet Nat verkauft. Mhm. Und so ist das dann gekommen. Und das hat sich von der Loire eigentlich dann weitergezogen, so ein bisschen durch Frankreich. Und dann kam das aber eben auch vor allen Dingen, glaube ich, erstmal nach Österreich und dann Deutschland und so. Und jetzt ist es toll. Und jetzt verbindet man das eigentlich, wie hier ja auch, eigentlich mit Leuten, die sozusagen zu dieser
Naturwein-Richtung
gehören. Ne?
Genau.
Also, genau.
War natürlich
immer so ein bisschen
Kack in der Flasche, wo die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, jeden Fehlgeschmack dankbar hinnehmen, weil das so avantgardistisch ist.
Ja, genau, das ist so die eine Sicht der Dinge. Die aber natürlich daher rührt, dass irgendwie, als das dann in Frankreich aufkam, es halt recht viele Leute aus Paris gab, die das eben trinken wollten, aber nicht mehr nur trinken wollten, sondern auch irgendwann selber machen wollten.
Ah.
Und dann sind die halt mal von Paris an die Loire gefahren, haben mal so ein paar Winzern über die Schulter geguckt und dann meinten sie halt, das
kann ich auch
gut machen zu können. Ja, ne? Ja. Genau. Und dann ist halt auch so ein Schund dabei rausgekommen. Das muss man einfach auch sagen. Ne? Da ist halt auch Schund dabei. Und dann hat man aber auf der anderen Seite Leute wie Sven Leiner jetzt hier, der eben ja schon seit der 15 Jahren sich eigentlich mit der Idee von Naturwein auseinandersetzt, auch wenn er es eben auch lange Zeit nicht so genannt hat, sondern eben Bio und wie man ja auf dem Etikett auch unschwer sieht, Demeter Biodünn Weine macht,
aber hat schon, ganz gut den Kackhörnchen-Geschmack hat er ganz gut rausgekriegt wieder, ne? So.
Ja, ne? Genau. Und dann hat er aber eben schon sehr früh angefangen, zum Beispiel eben den Schwefel zu reduzieren. Ne? Und bei manchen Weinen, auch aus seiner normalen Linie, macht das halt praktisch gar nicht mehr. Und hier jetzt bei diesen Weinen, die sind ja irgendwie in Zusammenarbeit mit Vinicultur entstanden. Also die gibt's ja auch nur da, also mit Holger Schwarz.
Mhm. Cool.
Genau. Kleine Serien nur. Mhm. Ne? Eben. Aber die sind halt alle ungeschwefelt. Ne? Also der Sven hat sowieso während der Gärung und so weiter sowieso schon lange nicht mehr geschwefelt, aber da kommt er normalerweise eben bei den, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Weinen, normale Linie, kommt dann halt zur Abfüllung meistens noch ein kleines bisschen dazu und hier jetzt halt gar nicht mehr.
Um den ein bisschen zu stabilisieren.
Genau, um den ein bisschen zu stabilisieren.
Ja. Jetzt steht auf der Flasche deutscher Perlwein trocken. Was ist der Unterschied zwischen Perlwein und Schaumwein?
Der Druck.
Der Druck?
Mm. Genau, also so ein Schaumwein muss, glaube ich, mindestens 6 Bar haben und Perlwein hat halt drunter.
Mm.
Und das hat aber zur Folge auch, dass ein Perlwein halt nicht unter die Schaumweinsteuer fällt, also unter die deutsche Sektsteuer, die ja irgendwann im Kaiserreich erfunden wurde und bis heute gilt, sondern eben dadurch auch günstiger verkauft werden kann.
Oh, cool.
Mm.
Ja. Was ich bei Pet Nat, also das ist klar, wenn du so eine Flasche zu zweit stehen hast, die hast du an einem Abend weggezogen. Ne? Jetzt habe ich heute Abend 3 Flaschen Wein offen. Ich spucke ein bisschen aus, ich trinke ja zu viel. Mhm. Das haben wir in den letzten Folgen schon gemerkt, dass ich irgendwie zu wenig ausspucke. ich werde aber wahrscheinlich am Ende dieser Sendung immer noch 3 halbe Flaschen hier stehen haben.
Ja.
Der Pet Nat macht's nicht bis morgen, oder?
Doch.
Aber die Kohlensäure geht doch jetzt schon raus.
Ja, aber das kannst du ja auch so noch trinken. Also es ist ja deswegen kein schlechter Wein.
Ja.
Ja, also Also das finde ich jetzt gerade auch bei Schaumweinen. Also wenn die sozusagen, auch wenn der Schaum weggeht, nicht mehr schmecken, dann ist es auch kein guter Schaumwein.
Ja, ich habe ja, als am Wochenende Rezo sein neues Video veröffentlicht hat, mit dem Titel Die Zerstörung der Presse, was ja eigentlich nicht die Zerstörung der Presse ist, sondern ein Appell und eine Liebeserklärung an die seriöse Presse. Eigentlich hätte er es nennen müssen Die Zerstörung des Axel Springer Verlages, weil darum ging's letztendlich. Und der Bildchef dann auf Twitter öffentlich einen Meltdown hatte, da habe ich mir eine Flasche Griesel aufgemacht.
Ja.
Aber ja, nur zwei Gläschen getrunken und in den Kühlschrank gestellt. Und ich hatte irgendwie nicht so einen Sektdurst die ganze Zeit und habe das, ich glaube, das war dann am Samstag, was war Samstag oder Sonntag? Ich weiß gar nicht. So, Sonntag, Montag, Dienstag, nee, drei Abende. Also ich hab drei Tage von diesem Sekt getrunken und der hat überhaupt nichts von seinem Druck, von seinem Schaum, von seiner Kohlensäure verloren. Mhm. Das fand ich wirklich beeindruckend.
Ja, ich finde das auch. Also ich habe auch häufiger also gut gemachte Schaumweine im Kühlschrank und lasse die offen stehen. Also ich
ganz offen?
Ich tue da nichts drauf. Einfach um zu sehen, wie die sich so entwickeln, und die meisten guten Schaumweine, die bleiben über mehrere Tage hinweg mit einer schönen Perlage. Ist zwar nicht hundertprozentig so wie am Anfang.
Ich habe so ein Stopfen dafür, also das ist kein Stopfen, sondern ein sehr schwerer Metallstift sozusagen, der so eine Gummierung hat, und den stelle ich einfach oben drauf und dann rutscht der so weit rein, bis die Gummierung packt, und der ist halt schwer genug, dass er auch nicht die ganze Zeit hin und her kippelt und runterfällt. Mhm. Und sowas. Also, schön, ich habe ja auch noch einen Champagnerverschluss, den ich bei Talon geklaut hatte damals.
Das ist doch gut dafür. Den habe ich bis heute nicht. Ich habe bis heute keinen Champagnerverschluss.
Och, ja, ich war dann irgendwann...
Soll ich mir vielleicht mal auf meine Wunschliste packen.
Auf die Wunschliste packen oder beim nächsten Besuch in der Champagne beim Winzer klauen. Die liegen da rum. Muss nur genug vorher getrunken haben, dann ist dir das auch egal. Wir gucken mal in den Chat.
Ja.
In der Chat. Bisschen Melone. Chat
sagt Almdudler. Winzer-Almdudler.
Winzer-Limo, sehr schön. Winzer-Limo ist ein sehr schöner Begriff dafür.
Ja.
Almdudler, das ist es. Ganz dünner Almdudler. Etwas limonadig, kräutrig, leicht bitter. Leicht Mirabelle, bisschen Melone, Brotteig, klar.
Mhm.
Bleibt nicht aus, ne?
Ja.
Aber es ist echt sehr wenig in der Nase. Aber das,
und ein bisschen Salzzitrone.
Das macht halt
Salzzitrone.
Aber eher im Mund.
Ja, ja, im Gaumen. Ja. Genau. Ja, ich finde es auch gut umschrieben, auch das Dünne. Und das ist so, aber so, das ist halt.
Ja, das willst du halt. Das erwartest. Ja, genau. Das ist halt, ich will gar
nichts. Das soll ja jetzt nicht, das soll ja jetzt nicht bombastisch sein. Das soll ja. Und er hat 15 Gramm Restzucker.
Das heißt Kopfweh.
Und, nö, ich glaube nicht, weil, kein Problem, glaube ich. Aber ich finde, man schmeckt es gar nicht so, ne? Es hat eine gewisse Süße, aber ich finde, es ist jetzt überhaupt nicht süß. Also ich finde auch tatsächlich, dass er eher herb hinten raus ist, und das finde ich echt schön.
Hinten raus, aber nicht hinten drin, also nicht so im Abgang ist er ja kaum was, aber der hat so eine Herbheit im Mund, insgesamt, ja.
Oh ja.
Ist eher wie Almdudler halt. Almdudler ist natürlich wesentlich zuckriger, aber...
Ja, auf jeden Fall, klar.
Ja.
Klar. Aber es hat die Kräutrigkeit, genau, es hat diese eine schöne Frucht, irgendwo zwischen, Marille, sagte jemand, ne? So ein bisschen aber auch in das Apfelige rein, finde ich.
Jetzt würde ich echt gerne einen Grill anmachen.
Ja, genau. Gemacht ist der aus Silvaner Scheurebe und Sauvignac.
Sauvignac
ist eine,
also billige, genau, Sauvignon.
Das
ist
so eine pilzresistente Rebsorte.
Ah.
Genau, die ja im Bioweinbau zunehmend gerne eben eingesetzt werden.
Klar, musst du weniger
gerade
sprühen.
Gerade auch für Cuvées. Mhm. Genau, musst halt weniger sprühen, weil die, also jetzt gerade Sauvignac ist tatsächlich Sauvignon gekreuzt mit Riesling, und die Kreuzung aus diesen beiden ist mit irgendeinem bisher nicht bekannten, mit einer nicht bekannten Wildrebe verkreuzt. Also diese Wildreben bringen ja diese.
Wir müssen, glaube ich, mal
Resistenz mit rein.
Ein paar Sendungen Piwi machen, oder?
Genau, das habe ich auch vor.
Das sind Rebsorten, von denen hast du ja noch nie gehört.
Ja. Genau, habe ich auch vor, das mal zu tun. Das ist immer so ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen, weil dann hat der mal oder jener mal irgendwie eine Piwi mit dabei. Aber ich überlege mal mit Delinat, das ist ja dieser Schweizer, dieser große Bio-Weinversender, also Marktführer in Mengen eigentlich, für die ich aber auch eben schreibe. Ob man sowas nicht mal machen kann, weil die sich eben auch intensiv mit Piwis beschäftigen. Das können wir, also würde ich auch gerne mal machen tatsächlich, ja. Es gibt
wir haben ja noch
große Vorbehalte damit üben.
Spätestens in der zweiten Welle. Spätestens in der zweiten Welle erhöhen wir die Schlagzahl ja wieder.
Ja, auf einmal pro Woche meinst du. Ja, krass, ne?
Ja, aber das Schöne, also ja, das Schöne an Petnat ist und irgendwie diese Schwäche, die ich entwickle, immer wenn ich irgendwo Petnat sehe, nehme ich eine Flasche mit.
Ah, okay.
Also ich bestelle bei irgendwie letztens auch bei Suff, habe ich gedacht, so boah, ich will jetzt einfach mal Josef Muster durchtrinken. Da war ich schon betrunken, sonst hätte ich so viel Geld nicht ausgegeben. Und habe dann einfach so angefangen zu bestellen, davon Fläschchen. Oh, Petnat, klick. Und einfach mitbestellt. So,
okay.
Bei Maître Philippe gibt es auch einen sehr schönen Petnat. Meinem Feinkost.
Ja, genau, aus Portugal, ne?
Genau. Auch sehr, sehr schön, auch sehr üppig vor allen Dingen.
Der ist üppiger, ja. Das hatten wir das in der letzten Sendung schon irgendwie?
Zumindest habe ich da schon mal irgendwo drüber geredet, ja.
Ja, genau. Weil ich hatte, glaube ich, gesagt, ich hätte den probiert, als ich letztes Jahr Februar auf der Messe war in Porto. Genau, das haben wir, glaube ich, schon besprochen. Und dass das von einem Winzer ist, von dem ich vor 10 Jahren das erste Mal mir jemand aus Portugal tatsächlich Weine mitgebracht hat. Dann habe ich vor langer von dem nichts mehr gehört und dann eben auf der Messe in Portugal wieder getroffen. Und genau, der macht jetzt eben auch solche Weine und eben auch portugiesischen Petnat. Den fand ich auch sehr schön. Hat mir auch gut gefallen. Ja, in der Tat. Genau, und das hier ist halt, wie gesagt, Silvaner Chaurebe Sauvignac, bisschen Maischestandzeit, zumindest bei manchen. Und dann.
Wie bei manchen, das heißt, er lässt die erst vergären und schüttet die dann zusammen? Oder?
Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gefragt, ob er die alle drei zusammen vergären lässt. Das kann gut sein. Also zumindest würde das ja Sinn machen, dass er die zusammen vergärt.
Genau.
Maischestandzeit und dann natürlich den Saft abpresst und dann ja, der ja dann schon zusammen auf die Flasche kommt, ja. Genau, das wäre irgendwie Quatsch, die nebeneinander vergären zu lassen.
Das wahrscheinlich. Stimmt. Nee, aber ja, ich meinte ja, auch
eher, liegen
die nebeneinander auf der Maische oder schüttet er einfach seine Traubenmischung in einen Bottich und presst die aus und dann guckt dann das ist immer.
Genau, ja, wahrscheinlich vergärt es zusammen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Genau, und dann kommt es in die Flasche, 2019, ein paar Monate und dann genau, schön. Bitches Brew, das war ja irgendwie die erste richtige Fusion-Platte von Miles Davis.
Ach.
Ja, was kriegen wir hier so?
Ah, ja. Genau. Okay.
Ziemlich wildes Zeug, bin ich irgendwie dann auch bei Miles Davis ausgestiegen, also so Fusion, ne? Jazz, Rock und sehr viel Gras halt dabei und irgendwie, nee, das war irgendwie nicht mehr so ganz meins, muss ich sagen. Müsste ich mir mal wieder anhören, wahrscheinlich vielleicht verstehe ich es heute anders als vor 20 Jahren, ich glaube, da habe ich wahrscheinlich 20 Jahre nicht mehr gehört. Genau, das war sozusagen die Idee bei Holger Schwarz. Bei Vinikultur irgendwie, der hatte bei Sven Leiner in der Pfalz irgendwie ein paar Sachen probiert, unter anderem einen Muskat auf der Maische und hat dann eben auf der Rückfahrt witzigerweise irgendwie auch einen Song Muskat Love gehört und dachte, ach ja, das ist doch eine gute Idee, irgendwie diese LP-Serie zu machen.
Ja.
Dann hatten sie, glaube ich, zuerst diesen Muskat gemacht und jetzt halt die drei hinterher. Ja. Ja, sehr schön.
Ja, Vinikultur übrigens, ich hatte mein Leben lang, nicht mein Leben lang, also ab dem Moment, wo ich begriffen habe, wie Wein hergestellt wird, was ja ungefähr so, wann habe ich das wirklich begriffen, wann haben wir angefangen, damals
2012.
Mit dem... 2012. Nee.
Also Dezember 2012, du meinst gar nicht mit dem Podcast.
2002, oder? Wann hast du mir diesen... Wie hieß denn der, dieser spanische Rotwein, mit dem habe ich
ja wieder angefangen zu... Genau.
Das muss 2002, 2003 gewesen sein in der Ecke. Da habe ich dann irgendwann angefangen, wie es geht. Und seitdem habe ich dann so einen Witz mit mir rumgetragen, einfach um mich auch von anderen abzugrenzen. Ja, es gibt halt drei Sorten Wein, rot, weiß und gemischt. So. Rosé halt, ne? Und diesen Witz habe ich halt, den schleppe ich halt so mit mir rum. Und irgendwann stehe ich bei Vinikultur und guck so. Ich gehe dann immer in so Läden und weiß überhaupt nicht, was ich da soll und gucke und hol mir dann irgendwas oder quatsch halt mit denen oder lass mir was einschenken. Und dann habe ich diesen Witz gebracht, ne, so bla, ja. Rot-Weiß gemischt. Und dann sagte der Verkäufer da, ja, du machst Witze darüber, ne? Aber hier, ich habe was für dich. und zieht eine Rotwein-Weißwein-Cuvée aus dem Regal.
Ja.
Den habe ich auch, glaube ich, schon mal empfohlen. Der ist von der Domaine de l'Octavin und heißt Ulm.
Mhm.
Pinot Noir Chardonnay Cuvée ist das.
Aus dem Jura, genau.
Ja. L'Octavin aus Jura. Unglaublich leckerer Wein. Also kann ich wirklich empfehlen. Wenn du den irgendwo mal siehst, nimm dir mal eine Flasche mit. Der macht richtig, richtig Spaß.
Habe ich schon gekauft bei Ihnen.
Ja.
Ja. Ja, ja, das ist auch jetzt, also in, ich sag mal, ich rede ja immer von dieser Szene sozusagen. Also das ist ja eine Szene, die enorm viel ausprobiert einfach, weil die halt sozusagen auch zu einem großen Maße auf Traditionen einfach pfeift, ne? Und da machst du halt alles unter einem Landwein-Label, ne? Oder Vin de France-Label oder so. Und dann mischt du halt die Sachen zusammen, ja? Ja. Warum auch nicht? Ja. Ja. Also
wenn es gut
gemischt kriegst. Ja, im Prinzip, wenn du es gemischt kriegst, klar. Ne? Aber warum nicht? Also ich meine, früher wuchs das alles in einem Weinberg und wurde sowieso direkt vermischt. Die Idee von sortenreinen Wein ist ja noch relativ jung eigentlich. Und damals war das auch schon rot, weiß und grau. Ne? Also eigentlich gibt es ja drei Farben, weil in der Mitte gibt es tatsächlich ja auch noch Grau.
Okay.
Ist ja nicht nur der Grauburgunder, der grau ist, sondern es gibt ja noch diverse andere Rebsorten, die grau sind. Also zum das Beispiel Grenache.
Ja? Ja, damit habe ich also, nicht gerechnet.
Okay, ich meine, du hast Pinot Noir, also Spätburgunder. Das ist eine der ältesten Rebsorten in Europa. Die ist aber sehr, sehr mutationsfreudig. Das heißt, wenn du mal in Weinberg gehst, vor allen Dingen, ich sag mal, du musst gar nicht ins Burgund, aber da steht halt besonders viel davon. Dann wirst du in diesen Weinbergen oder an den Rebstöcken, also an Pinot Noir-Rebstöcken wirst du graue und weiße Trauben finden. Immer wieder. Und daraus haben sich halt hat sich irgendwann wahrscheinlich zuerst der Grauburgunder entwickelt und dann weiter der Weißburgunder. Ja. Im Prinzip sind die von der DNA her praktisch zu 99,5% identisch. Und trotzdem haben die sich halt so auseinanderentwickelt. Aber sie sind eigentlich sozusagen die gleiche Traubensorte, wenn man so will. Und das gibt's halt bei Grenache zum Beispiel auch. Es gibt halt den Grenache Rouge und Grenache Gris und Grenache Blanc. Mhm. Es gibt auch von Sauvignon, gibt es Sauvignon Blanc und Sauvignon Gris. Da gibt's jetzt keinen roten, aber eben grau und weiß. Und Carignan gibt's auch grau und weiß und so weiter. Also eigentlich gibt's halt sozusagen auch eine graue Variante von Trauben, nur dass sie nicht so populär ist natürlich. Und man sich irgendwie darauf geeinigt hat, dass sie eigentlich auch weiß ist. Ja.
Ja, schönes Weinchen. Sehr schönes, ne? Weinchen. Also hat mich,
ja, mich auch.
Das ist auch so, hatte ich dann auch noch mal irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich den dann her hatte. Wie gesagt, wann immer ich irgendwo Petnat sehe, nehme ich eine Flasche mit. Seit so ungefähr einem Jahr habe ich das.
Mhm.
Was, glaube ich, im Wesentlichen daran liegt, dass der Wurstsack. Da waren wir auch schon ziemlich betrunken und haben Fritten gegessen und uns über Wein unterhalten und ich weiß nicht, irgendwann schrie er dann, Petnat, alles! Und da habe ich gedacht, was macht der da? Und dann habe ich angefangen, das zu trinken. Und der war zu dünn. Also da war dann so gut wie gar nichts mehr da drin. Und wenn du dann dazu auch noch irgendwie was gegessen hast, dann war der Geschmack vom Wein komplett weg. Und das fand ich ein bisschen doof dann halt.
Mhm.
Aber der ist echt nett.
Ja, finde ich auch. Also es ist ein echt schöner Wein.
Kostet denn die Flasche? Guck mal gerade hier bei Vinikultur, wie heißt denn der?
Ist das richtig, dass da 13, habe ich 13,90 im Kopf?
Ich weiß nicht, warte mal. Bitches. 13,90, Sven Leiner, jo. Miles Davis nach Woodstock, sehr schön.
Ja? Genau. Ja, es gibt welche, die richtig Zunder haben. Das ist zum Beispiel von Stefan Krämer, den hatten wir ja auch schon in der
Sendung. Meinst du, Sendung, Entschuldigung, ne? Zunder im Sinne von... Feuerstein,
noch ein bisschen,
Geschmack oder Druck?
Die so ein bisschen noch, also die das Ganze so ein bisschen mehr ausreizen. Noch,
Bums. Ja?
Also der Stefan Krämer, der hat zum Beispiel das überhaupt nicht filtriert. Das ist teilweise echt so richtig trüb und hat dann halt auch diese Mischung mit dieser Hefe noch viel stärker drin. Das hier ist einfach ein bisschen zahmer, aber schön. Also ich finde es einfach, das kann man halt wirklich so wegschlotze.
Aus dem, stimmt, aus dem Chat lese ich gerade, gewöhnlich finde ich den auch nicht, lässt sich schön wegtrinken, hat eine super Struktur, aber letztlich ist mir dann zu wenig drin. Da kann ich auch eine gute Weinschorle trinken. Jetzt würde ich gerne mal diskutieren, was eine gute Weinschorle ist, weil ich glaube nicht, dass es das gibt.
Doch, klar.
Weinschorle ist wie Ananas auf Pizza. Man schüttet kein Wasser in den Wein und schon gar nicht welches mit Kohlensäure. Nein, das macht man nicht.
Ich glaube, der Sven Leiner würde vielleicht zustimmen, weil die Weinschorle ist ja auch in der Pfalz zu Hause eigentlich. Also irgendwie auch aus dem Dubbelglas dann. Ne? Da wird Weinschorle, also ich meine, bevor man anfängt, irgendwas anderes zu trinken, im Sommer trinkt man erstmal ein paar Liter Weinschorle
eigentlich. Okay, das stimmt.
Und mit Sicherheit auch bei Sven Leiner auf dem Weingut. Das würde alles andere würde mich jetzt wundern. Und insofern, das kann ich schon verstehen. Also es hat halt diese Frische, diese Leichtigkeit, die hat das schon. Ich finde schon, dass es eine andere Qualität hat. Aber wenn man wirklich einen guten Wein für eine Weinschorle hat, dann hat das schon auch was miteinander zu tun.
Und wenn du einen guten Sprudel für die Weinschorle hast, darfst du halt nicht so einen groben Sprudel nehmen. Also, weißt du,
und man darf halt keinen Geroldstein.
Ja, genau.
Und schmeckt halt alles nach Geroldsteiner.
Genau. Aber Ananas auf Pizza geht trotzdem nicht. Also bei Weinschorle habe ich mich jetzt gerade überzeugen lassen, aber Ananas auf Pizza ist was, da brauchen wir nicht drüber reden.
Hat da jemand drüber geschrieben gerade? Oder?
Nee, das einfach ist einfach so, nur, so. Das ist so eine der schlimmsten kulinarischen Fauxpas. Wie ist denn der Plural von Fauxpas? Weil es ist nicht der Schlimmste, also da kenne ich andere Sachen, also zum Beispiel diese Fischbällchen, die ich mal in Thailand gegessen habe. Aber also das ist schon echt nicht gut. Das finde ich, ich finde das falsch. Ja. Hast du denn eigentlich brav vorletztes Wochenende?
Ja. So wie ich es angekündigt habe. Ich bin mit der Sendung eingeschlafen.
Weil wir müssen erst einmal sagen, mir ist der Name gerade wieder entfallen. Wolfram Siebeck. Drei Features von Wolfram Siebeck am Stück. In der langen Nacht im Deutschlandfunk beziehungsweise Deutschlandfunk Kultur. Wer letzte Sendung gehört hat, hat es schon mitgekriegt. Der Gastrokritiker hat Tonbandkassetten hinterlassen und ein Kollege vom Deutschlandfunk hat daraus Features gemacht. Und das ist sehr lustig. Noch kann man sich runterladen, Leute.
Ja, genau.
Wie fandest du es denn?
Ich habe das nachts angefangen. Also ich habe tatsächlich nur eine Stunde geschafft. Und dann bin ich irgendwann eingedämmert und habe dann am nächsten Tag irgendwie weitergehört. Schön, ne? Ja. Toll. Aber ich kannte die ja vorher auch schon. Du hattest mir ja schon mal, es gab die ja schon mal zum Download.
Stimmt, die gab es schon mal einzeln vor so Jahre, ja.
Genau, du hattest mir irgendwie schon mal die Links dazu geschickt. Nee, aber das ist super. Also das ist.
Aber wie der durch England reist und völlig entsetzt ist und aber gleichzeitig also nicht so genau weiß, sagt man, also dieses, die Qualität der Grundprodukte ist erstklassig und dann machen die da einen solchen Scheiß draus.
Das ist echt klasse. Das kannst du aber auch schon im Asterix nachlesen. Tatsächlich. Dass sie das irgendwie schaffen, quasi alles gleich schmecken zu lassen mit Minze.
Stimmt.
Und wenn man heute nach England fährt, dann ist es schon beeindruckend.
Ja.
Also man muss halt ein bisschen die Adressen kennen. Aber auch so auf dem Land, was sich da getan hat, ist schon wirklich klasse.
Auf dem Land kenne ich ja gar nicht, aber alleine, was sich in London getan hat. Ja. Also ich bin ja seit 1995, ja, regelmäßig nach London gereist. Spätestens alle 2 Jahre. Und ich weiß noch, also in den 90ern konntest du da überhaupt nichts essen. Und jetzt kriegst du in jedem zweiten Pub ein richtig gutes Essen auf den Tisch gestellt. Das ist schon wirklich faszinierend, was sich da entwickelt hat. Ja. Ähnlich wie in Berlin. In Berlin hast du, als ich hierher gezogen bin, Ende der 90er, gab es hier halt auch nichts. Nicht mal eine gute Pizza hast du hier gekriegt. Was an der Einwandererstruktur, also ich führe das auf die Einwandererstruktur zurück, weil nach Berlin sind sehr viele Türken eingewandert. Und die ganzen Italiener, die sind ins Rhein-Main-Gebiet eingewandert. Das heißt, du kriegst halt in Frankfurt, das fand ich so faszinierend, als ich in Frankfurt gewohnt habe, du kriegst an jeder Ecke eine gute Pizza. So. Also an jeder Ecke ist die Pizza gut, die guten Pizzen sind hervorragend, so ungefähr. Und das hast du in Berlin halt überhaupt nicht, weil hier die Pizzerien immer von Türken betrieben wurden. Und genau, du kannst die halt sind da irgendwie, haben Gyros die einen anderen, nee, nee, noch nicht mal, noch nicht mal Gyrosbude gleichzeitig. Das fand ich sowieso schon immer
fertig. Das wären ja auch Griechen gewesen, aber. Ja klar.
Stimmt, Dönerbude. Aber das ist so meine private Theorie dazu, woher das kommt, dass hier die Pizza nachlässiger gemacht wurde. Und das ist mittlerweile ja auch komplett vorbei. Also in Berlin kannst du ja mittlerweile wirklich überall gut essen gehen. Selbst in Tempelhof gibt es das ein oder andere gute Restaurant. Was echt was heißen will, weil Tempelhof ist irgendwie, Stempelhof ist so eine kulturelle Diaspora. Habe ich oft das Gefühl, hier gibt's keine guten Lebensmittelläden, hier gibt's keine guten Restaurants, hier ist alles irgendwie noch so. So, man fühlt sich so ein bisschen, in Tempelhof fühlst du dich immer so ein bisschen wie, naja, in der westdeutschen Provinz 1991, würde ich mal sagen, so ungefähr. Außer, dass die Läden länger aufhaben und eine S-Bahn fährt. Ich muss anfangen zu trinken. Ich werde jetzt schon mal verstimmt. Okay. So, nee, komm, das kann ich doch nicht wegschütten. Das,
nee. Ja. Nee, ist auch zu schade, finde ich auch.
Hälfte ausspucken geht auch. So.
Ja, kommen wir zum zweiten Wein.
Oh ja.
Würde ich sagen. Riesling Delight. Das ist jetzt natürlich kein direkter Songtitel, sondern der heißt eigentlich Rapper's Delight.
ne? Entschuldigung. Kennst du die deutsche Version von Rapper's Delight?
Nein. Kennst du die deutsche Version von 19?
Ja,
von
klar. Paul Hartmann? 19. Ja. Ganz furchtbar. Mit Wilhelm Wieben als gesampelte Nachrichtensprecherstimme. Nee, aber die deutsche Version von Rapper's Delight, wer das gerade hört, schmeißt Google an. Alle anderen gucken in die Shownotes. Hoffentlich, warte mal, ich muss das irgendwo hinschreiben, sonst vergesse ich das zu verlinken. Rappers Deutsch heißt es.
Okay.
Und ist eine Gemeinschaftsaufnahme von drei sehr bekannten Musikmoderatoren, Fernseh- und Radiomusikmoderatoren, nämlich Manfred Sechsauer. Genau.
Ja, ja.
Zack, die Älteren erinnern sich.
Ne? Klar.
Musikladen Eurotops, immer mit diesen Blondinen, mit den großen Wahnsinn, Brüsten, die diese breiten Hosenträger mit Stars and Stripes über den Nippeln hatten und dann so getanzt haben im Fernsehen.
Ja.
Manfred Sechsauer. Wahnsinn. Frank Laufenberg.
Ja, klar.
Den kennen wir noch von SWF 3.
Absolut.
Pardon. Und Thomas Gottschalk.
Aha.
So. Ich sage hip, hop, a hippe, a hop. So. Und das ist die ganze, es ist ein einziges, also es ist wirklich, alte Männer beschweren sich darüber, dass die Musik nicht mehr so ist wie in ihrer Jugend. Rap. Unglaublich. Also wirklich.
Das war wann?
Boah, das muss, weiß ich nicht.
80er Jahre.
80er oder sowas, ja.
Mitte 80er.
Naja, genau. Und so. da war dann halt dieser Beat drunter, der Rapper's Delight Beat und ganz, ganz fürchterliche Nummer. Also wirklich, es ist sowas, wo du eigentlich sagen würdest, komm, Plattenfirma, das veröffentlichen wir mal nicht. So, wo Hagen Räther hat mal.
Aber da sind wir ja in Deutschland. Ich meine, wir nehmen ja auch Platten mit der Fußballnationalmannschaft auf.
Genau.
Seit langer Zeit.
Das erste Album. Ist ja
eine Tradition an Platten, die eigentlich nie hätten veröffentlicht werden dürfen.
Das erste Album von Herbert Grönemeyer kannst du dir mal anhören.
Okay, Sven Rudloff sagt gerade im Chat, dass das 1980 schon war.
80 sogar.
Und dass das als das erste deutschsprachige Rap-Lied gilt.
Ja, GLS United, krass. Genau, so hießen sie.
Ja. Ah! Ja, daran erinnere ich mich. Ja. Wahnsinn, ja.
Ja, aber hört ihr, okay. Also das erste Album von Herbert Grönemeyer, ich glaube, es heißt sogar Herbert Grönemeyer, da sind Songs drauf, da hat Hagen Räther hat mal einen nachgespielt in seiner Show, also eine Strophe und gesungen und hat dann aufgehört und hat sich ins Publikum geredet und hat gesagt, wissen Sie, sowas schreiben wir alle mal, ja? Aber wir veröffentlichen das dann nicht. Guten Morgen, Herr Bäcker, frische Brötchen. Und darunter dann so ein Funk. Das ist echt super.
Du, das ist die erste Platte oder die ersten beiden Platten von Grönemeyer, die waren ganz, ganz seltsam. Ja, ganz seltsam.
Ich hatte mal
Man kann
Sendung.
Auch sagen, alle Platten waren seltsam, aber die ersten beiden waren die seltsamsten.
Der späte Grönemeyer, ich finde, dass der späte Grönemeyer wirklich richtig gut geworden ist. Also ich höre den Mann mittlerweile sehr, sehr gerne, ja. Ja.
Okay, krass.
Das ist ganz seltsam, ja. Das ist irgendwie, also auch als seine Frau verstorben ist, da fing das nochmal an, da hat er irgendwie eine neue Tiefe gekriegt. Also das, ja.
Okay.
Außerdem finde ich ihn unendlich sympathisch. Das liegt vielleicht auch daran, ja.
Ja.
Guten Morgen, Herr Bäcker, frische Brötchen. Ey, ey, ey.
Ja, was ich noch vergessen hatte zu sagen, weil wir ja schon jetzt Pat Nutt von Sven Leiner hatten, der macht auch einen super schönen Sekt. Der nennt sich Brüttner Tür 15, 16, 17. Weil der irgendwie.
Das kann ich mir nicht merken.
15, 16, 17. Einfach mal unter der Telefonnummer von Sven Leiner abspeichert. Nein. Und er hat irgendwie in sozusagen in durchgegorenen 15er und 16er, so halb durchgegorenen 17er reingekippt und dann ist das zusammen nochmal sozusagen ein bisschen vergoren. Und aus diesen drei Jahrgängen sozusagen hat er einen Wein, also einen Schaumwein, einen Sekt gemacht, einen deutschen Sekt. Und den das Ganze irgendwie im, also erst im Holzhaus ein bisschen vergoren und dann eben auf die Flaschen gebracht. Und das ist für mich wirklich auch eine super Entdeckung. Das ist einer, für mich einer der besten aktuellen deutschen Sekte.
Du kannst nicht
also immer, wir hatten hier wirklich auch schon
immer sowas, Sekte. Kannst du was nicht immer sagen?
Ja,
ich habe kein Geld mehr.
Du musst das direkt bestellen.
Ich bin pleite, Mann. Ich hab, warum gibt es hier eigentlich keine
Weinwunschliste?
Warum gibt es hier eigentlich keine Weinwunschliste?
Ja, ne, das sollen wir das mal erfinden?
Daydrinking.
Ja. Also ich habe tatsächlich im Moment eher das Problem, dass hier einfach zu viel steht. Ja? Also das ist schon. Also hier stehen so viele Kartons, also die ich auch noch, also auch Arbeitskartons sozusagen. Das ist ja manchmal auch schlichtweg belastend.
Ja, okay, bei mir geht's, weil ich, also ich die letzten zwei Monate habe ich, so wurde mir dann kolportiert, also von außen irgendwann gespiegelt, als es letzte Woche zu Ende war, dass ich die letzten zwei Monate am Rande einer Depression existiert zu haben scheine. Sind meine Vorräte einigermaßen aufgebraucht.
Okay, krass.
Also ja, das, also ich habe letzte Woche habe ich irgendwie ein Tal durchschritten gehabt. Darum bin ich jetzt auch schon wieder so agil und besauf mich während der Sendung und so.
Ja. Du scheinst aber auch deinem Fuß scheint es auch besser zu gehen.
Mein Fuß geht es auch besser, genau. Ja.
Okay.
Ja.
Riesling Delight.
Riesling Delight.
Genau. Kommt aus der kleinen Kalmit, so heißt die Erhebung in Ilbesheim, also wo die Leiners ihre Lagen haben. Südpfalz, also das ist sozusagen die Ecke, was kennt man da? Man kennt vielleicht Landau in der Pfalz ja. Als Ort.
Na, da ist und Hornbach, mein Auftraggeber.
Na. Ah, ja. Und dann kennt man als bekanntere Weinbauorte bestimmt Birkweiler. Birkweiler Kastanienbusch ist eine berühmte Lage und Siebeldingen kennt man vielleicht, Leinsweiler kennt man vielleicht. Ilbesheim ist noch nicht so bekannt, aber es gibt eben zumindest zwei sehr gute Weingüter, eben Sven, also Leiner heißt ja letztlich mittlerweile Weingut Leiner. Mhm. Und Firmann finde ich auch ein gutes Weingut, was sich so gerade so ein bisschen mehr Reputation erwirbt mit als Bio-Weingut.
Ich glaube, Bio-Landweingut. Da ist Riesling drin, du.
Ja. Und das Besondere eben an dieser kleinen Kalmit ist eben der hohe Kalksteinanteil in den Böden. Und entsprechend sind die Weine, die Rieslinge eben wirklich kalkbetont sozusagen. Und hier ist es so, dass er den Riesling eben im Holzfass vergoren hat und 70%, glaube ich, mit Rappen und 30% entrappt.
Mit Ratten?
Mit Rappen. Rappen, das sind Pferde.
Ja, vom Rausrappen.
Keine Nager.
Ja, ja, Runkelrüm,
Rock. Und dann eben 10 Monate mit den Beeren, also sozusagen auf der Maische im Holzfass ausgebaut und dann eben ohne Filtration abgefüllt. Also einfach den Saft abgezogen und auf die Flaschen gefüllt. Und entsprechend hat man hier
sehr geiler Geruch. Ne?
Orange Riesling im Glas, wenn man so will.
Sehr geil.
Ja. Ja. Finde ich auch, weil der hat sowas, der hat diese, finde ich, diesen wunderbaren Duft von so leicht medizinischen Kräutern.
Ja,
ja? Also ja. So wie in einem Amaro, nur dass ja. Da eben dieses Süße nicht mit dabei ist. Ne? Aber dieser Kräuterauszug in etwas Alkohol sozusagen.
Ja, als hättest du einen Hustensaft aus einem mürben gelben Apfel gemacht.
Ja.
Was jetzt.
Jetzt sowas,
zum ersten Mal genau. Hört, denkt sich, mein Gott, ist das ein Hater. Ich meine das im besten Sinne.
Ja, genau. Also Hustensaft, Amaro, also diese Kräuter, die man halt mit da drin hat.
Mhm.
Und dieser mürbe Apfel. Genau. Und dann kommt da noch sowas rein von einer sehr reifen Orange mit Schale.
Ja, sagt der Chat auch. Orange, Mürbe, Apfel, Butter, Gewürze, Spekulatius, reife Ananas.
Ja.
Reife
Anlage. Ist ein bisschen wie der Bochen in meiner Erinnerung, sagt Annalena im Chat, sehe ich gerade, ja. Ja.
Oh, der ist geil.
Der hat halt auch, also der hat halt diese...
Der riecht auch, ich meine, er hat auch 13 Umdrehungen und den kannst du jahrelang liegen lassen. Das könnte auch dann in 2 Jahren nochmal interessant werden, was da drin passiert.
Ja, bestimmt. Bestimmt.
Ein Glück habe ich keinen Keller.
Den kannst du auch nicht mehr kaufen, weil...
Was?
Nee, wir haben den sozusagen ausgekauft.
Also das ist, wie?
Ja, es ist also mit dieser Sendung ausverkauft.
Nee. Doch. Ah, der wird doch bestimmt noch irgendwo geheime Vorräte haben für...
Nee, ich glaube, das war's.
Für den Spacken, der diese Sendung verantwortet, das ist doch, das kann doch nicht sein. Ruf den mal an.
Ja, ruf mal an.
Das ist doch, was soll ich denn sagen? Hör mal hier, ich bin der Typ, der hier deinen Wein ausverkauft hat. Mach mal, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss doch irgendwie, muss ich Privilegien ausnutzen. Privilegien. Verdammt.
Ja, es ist sehr schade, weil es ist ein fantastischer Wein, finde ich.
Ja.
Es ist einfach super.
Ja.
Der hat,
jetzt mal trinken.
Der hat irgendwie alles, was ich von Riesling mag und hat, das, was ich nicht mag, hat er nicht. Das ist schon mal sehr gut. Ich finde, er hat eine sehr reife, seidige Säure, die das Ganze trägt, aber sie ist nicht zu,
kantig.
Zu kantig, genau. Mm. Er hat Frucht, aber es ist eben nicht diese vordergründige Rieslingfrucht. Aber er hat diese ganze Mischung eben aus eben diesen Gewürzen, Kräutern. Er hat eine angemessene Breite am Gaumen, finde ich, die ich total angenehm finde. Er kleidet den Mund so schön aus.
Das ist
wirklich, hat was sehr,
wirklich ein schöner Wein.
Ne?
Ja.
Ja. Der hat so was Gesetztes irgendwie, auch ganz positiv gemeint. Der ist so schön erdverbunden.
Ja, 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 ja.
Ja. Ja. Und,
also, ja.
Und es schwebt trotzdem, weil er trotzdem auch eine Leichtigkeit besitzt. Und das ist einfach toll. Sehr, sehr stark.
Also,
und der hat auch eine Süße mit drin.
Ja, es ist alles, der ist.
Ne? Er hat eine ganz angenehme Fruchtsüße mit.
Ich glaube auch, also meiner ist relativ warm mittlerweile. Ich habe den ein bisschen später in den Kühlschrank gestellt.
Das ist halt, aber das macht dem halt überhaupt nichts.
Eben. Ich glaube, dass der arschkalt genauso geil schmeckt, wie er warm schmeckt.
Nee, warm schmeckt er besser.
Also ja, das ist klar.
Also aber, ja. Richtung Zimmertemperatur schmeckt er einfach besser.
Ja, aber ich glaube, man kann ihn auch arschkalt trinken und hat immer noch einen geilen Wein da drin. Das ist so nicht so wie bei so Kneipen-Pinot Grigio, wo du nichts schmeckst außer Alk.
Ja. Okay, der Chat ist auch begeistert, das freut mich. Ja, das ist schon super. Ja, ich glaube, das muss er normal machen, der Sven.
Also genau, das muss er normal machen, sonst kriegt er einen Redaktionsbesuch, ne?
Genau.
Dann kommen wir alle mal bei ihm vorbei.
Genau, dann kommt der ganze Chat und noch mehr, die das nachher runterladen und nichts mehr bekommen.
Ja.
Obwohl sie jetzt gerne hätten.
Und dann reden wir nochmal gesondert. Freundchen. Ja. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein, das darf doch nicht wahr sein.
Ja. Und wir hätten vorher eine Flasche aufmachen müssen, uns vergewissern müssen. Und
das machen wir, ab sofort machen wir das so. Wir bestellen immer alles doppelt. Und was dann geil ist, bestellen wir direkt nochmal einen Sechser von. Ja, und dann erzählen wir das, aber total geil, aber leider ausverkauft. Och.
Ja, und der hat, das ist schön.
Ah, jetzt habe ich gerade versucht, das Podcast-Paket nochmal bei ihm zu bestellen. Das ist auch ausverkauft.
Ja, ja, das war letzte Woche schon ausverkauft. Das ging ziemlich fix.
Gott, ich bin so voll.
Ich glaube, ja. Und dann hat er noch irgendwie 10 Flaschen Riesling Delight gefunden. Dann gab es noch mal ein paar, aber es ist halt durch, das Thema. Ja.
Shit.
Ja. Aber auch schön, ne? Ich glaube, das ist das erste Mal tatsächlich, dass das...
Dass ich nichts mehr abkriege, ja. Ja.
Ja, dass das so begrenzt war sozusagen.
In der Stückchen zockt mit seinen flüten Fratz. Oh, ist der toll. Ja, heute Abend lasse ich mich volllaufen.
Ah.
Was gut ist, weil ich habe
nach Hause und jetzt ordentlich gewittert.
Ich habe morgen keine Termine, das heißt, ich werde dann, ne, ist ja, naja, ne, keine Termine, leicht einsitzen. Ich habe halt voll Hacke und keine Termine. Dann drehe ich das halt um.
Ja. Ja, schön. Sehr schön, Sven und Simone.
Oh, Annalena schreibt gerade in Chat, sie hätte noch eine Flasche.
Und sie schreibt, hehe, dahinter. Ja,
und ich weiß, wo Annalena wohnt. Hehe. Redaktionsbesuch.
Okay, wir können uns ja nachher noch mal mit dem Riesling vergnügen.
Nö, also ich bleib da jetzt bei.
Oder? Ach so, okay. Ich spreche noch ein bisschen über Voyage Voyage. Ja. Den Song kennt, glaube ich, noch weitestgehend jeder.
Weiß ich gar nicht. Also in unserem Alter sicherlich. Desireless, beziehungsweise Desireless.
Ja.
1987.
Doch schon.
Ja, ja. 87 oder 88, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ein Riesenhit im Sommer. Mhm. Voyage, Voyage, da weiß ich noch, da habe ich damals mit meinem Schulfreund Ralf den Sommer lang rumgehangen und Ralf hatte genau eine Platte, das war die Maxi von Voyage, Voyage und wir haben den ganzen Sommer über Voyage, Voyage gehört. Ja,
mhm. Ja, doch, habe ich auch recht viel gehört. Ja, genau, ich hab gerade noch mal, was ich noch nicht gesagt hatte, genau, es gab vom Riesling Delight genau ein Fass, ja. Also ein 300-Liter-Fass, das war's.
Dafür wird er sich verantworten müssen.
Na ja, ich glaube auch. Ja. Vielleicht werden es nächstes Jahr zwei.
Wo wohnt der?
Weil der...
Da schicken wir mal die Trollarmee hin.
Die haben Plakate enthüllt in
genau.
Ilmesheim. Genau. So. Sehr schön.
Also Voyage,
ja,
Voyage.
Ja, Voyage, Voyage, genau. Das hat ja was Französisches und...
Der riecht aber auch schön.
Ne, das hat auch was mit der Art und Weise zu tun, wie er den Wein ausgebaut hat. Also das ist ein reinsortiger Spätburgunder oder Pinot Noir, wie der Franzose sagt. Und den hat er halt mit einer Maceration Carbonique
Parbleu
vergoren. Also mit einer Kohlensäure-Maischegärung, wie das im Deutschen so sexy heißt. Und das macht man ja vor allen Dingen im Beaujolais. Mhm. Nun gibt es in Deutschland keine Gamay-Tradition. Im Beaujolais ist ja Gamay vorherrschend, sondern eben mehr Spätburgunder. Aber das kann man halt genauso gut auch mit Spätburgunder machen. Und das hat er halt getan. Und Kohlensäure-Maische-Gärung, das ist sowas, wo sozusagen die Gärung...
Alkohol erzeugt Gärung durch Alkohol, die alkoholische Gärung?
Ja, genau, sowas. Intrazelluläre Gärung nennt man das. Also wo die Beeren sozusagen, also die Gärung schon in den Beeren beginnt.
Ja.
Sozusagen, ohne Einwirkung von Hefen von außen. Also die sozusagen diese Beeren sind.
Du meinst Oxidation. Weil wenn keine Hefen da sind, kann nichts gären. Also, und wenn der aber viel Sauerstoff zuführt, den Beeren, dann fangen die ja zuerst mal an zu oxidieren.
Die Beeren schaffen das, Farbstoffe aus den Schalen nach innen zu saugen, sozusagen. Also was? Das Ganze wird ja durch Kohlendioxid luftdicht abgeschlossen. Ach,
Kohlendioxid, ich war gerade...
Ja, kommt oben drauf. Ja, okay, ne? Ja. Genau. Und das heißt, da ist eigentlich keine Luft drin. Und man hat eben sozusagen die Beeren im Fass, also die Trauben im Fass, normalerweise auch nicht entrappt, irgendwie alles übereinander geschichtet. Und dann fangen die Beeren an, die Farbstoffe aus den Schalen zu saugen, sozusagen, und bilden insgesamt 2-3% Alkohol.
Mhm.
Und dabei wird allerdings eine vergleichsweise höhere Menge an Zucker verbraucht. Und, das ist auch entscheidend sozusagen für den späteren Wein, die Apfelsäure wird auf die Hälfte reduziert.
Ja.
So, und was nachher dabei rauskommt, ist halt, also das macht man so, ich glaube, 2 Wochen etwa. Muss man gerade machen, gucken, wie lange er das gemacht hat. 7 Tage hat er das gemacht. Und dann wird es sozusagen normal weiter vergoren.
Ja.
Also dann kommt eben die Luft rein und so weiter. Dann erfolgt halt die malolaktische Gärung, wo dann sozusagen der Rest der Apfelsäure noch in Milchsäure umgewandelt wird und dann bekommt man halt einen Wein, der weniger Tannin hat und deutlich fruchtiger wirkt.
Ja.
Und das ist natürlich schön für Weine, die früh getrunken werden sollen und die eben die sonst eben gerne mal in der Jugend ein etwas härteres Tannin haben.
Okay.
Also es wird im Beaujolais ist es Tradition eigentlich seitdem diese Geschichte in den 30er Jahren entwickelt wurde. In Südfrankreich macht man das aber auch oft, an der Südrhone auch. Mhm. Und dann siehst du es halt hier und da auch noch. Und genau.
Ich habe wirklich große Probleme, das Ding in der Nase irgendwie einzuordnen. Riecht halt.
Also
der riecht wie ein Milchprodukt.
Ja, genau. Da ist so eine leichte Milchsäure sozusagen drüber. Was Milchiges ist da drin. Es ist aber auch so ein bisschen was von einer flüchtigen Säure mit da drin. Ja. Also was.
Ja, wie so ein Joghurt, so ein Fruchtjoghurt.
Mhm. Fruchtjoghurt. Es riecht auch ein bisschen hefig, finde ich.
Da hört meine Nase.
Aber es hat.
Ich bin echt gespannt, nachdem ich vom letzten Roten ja irgendwie doch eher enttäuscht war. Ich bin
deswegen dachte ich, mach noch mal so was Frisches, Saftiges, etwas Fruchtbetonteres. Genau, Fruchtzwerg ist eine gute Beschreibung.
Fruchtzwerg, sehr schön. Es hat
dieses laktisch, laktisch-fruchtiges, ja, sehr schön.
Ja, aber Fruchtzwerg riecht halt auch billig, ne? Fruchtzwerg riecht halt nach einem Ding aus der Fabrik, darum finde ich das so
problematisch. Ja, das stimmt.
Die Vierjährige, anscheinend haben wir auch vierjährige Trinker im Chat, sagt, er riecht nach Traubensaft. Ach was. Apropos, riecht nach Traubensaft. Erinnerst du dich an Oz and James Big Wine Adventure, diese Serie, wo die von und mit James May gibt's was Neues, zumindest weiß ich nicht, also bei Amazon habe ich das gesehen. Our Man in Japan, das dürfte dir gefallen. James May reist durch Japan und ist die ganze Zeit irritiert.
Sehr
schön. Ja. Fällt mir da so ein. Okay, ich probiere das jetzt.
Ja, mach mal.
Oh ja, das Milchsäure.
Ja. Hat halt überhaupt nichts mit einem typischen deutschen Spätburgunder zu tun, ne? Das ist.
Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich das hin tun soll.
Also ich finde schon, dass es tatsächlich eine deutliche Nähe zu Beaujolais hat, also zu guten Beaujolais aus den Cru-Orten sozusagen so ein bisschen. Finde ich super schön saftig. Es hat wirklich ganz wenig Tannin, also es ist sehr rund, aber es ist halt nicht seicht, weil es halt diese schöne Säure da drin hat.
Ja.
Das ist halt super frisch. Ich meine, das ist ein Rotwein, den trinkst du einfach im Sommer gekühlt, ne? So leicht gekühlt, ja. Der hat 11,5% Alkohol, also deutlich weniger jetzt als der Riesling beispielsweise, ne? Und das ist einfach auch, ich finde, das ist einfach so ein Rotwein zum Wegschlürfen.
Ja.
Ja. Schön Sauerkirschen drin.
Genau, und ich bin überhaupt kein Freund von Sauerkirschen, aber ich finde in dieser Milchsäure, also die schwimmen ganz gut in der Milchsäure. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich den hinstelle. Es ist sehr schön.
Ja. Furchtbar. Einfach schön saftig.
Ja, aber Hölle. Jetzt direkt ein Nachschenken hier.
Ja, das finde ich auch. Wein 1 und 3, einfach unkomplizierte Naturweine zum Wegtrinken.
Einspruch.
Im Prinzip ist der Riesling auch unkompliziert.
Eben.
Aber der ist halt komplexer trotzdem, ne?
Ja,
der
hat halt den stellst du halt auf den Tisch. Du hast halt irgendwie Leute mit unheimlich feiner Nase und sehr viel Weinerfahrung am Tisch und Leute, die normalerweise nicht zwischen Rot, Weiß und Gemischt unterscheiden können. Und den stellst du auf den Tisch
mögen
und
der das ist, alle, ne?
Die mögen das alle und wollen alle eine zweite Flasche haben, ja.
Ja.
Dieser Rote, der.
Ja,
also. Ein bisschen überfordert der mich.
Okay.
Weil ich kriege den nicht in eine Schublade. Vielleicht, weil ich nicht genug Beaujolais getrunken habe in meinem Leben. Wahrscheinlich habe ich, glaube ich, sogar noch nie Beaujolais getrunken in meinem Leben.
Ja, wir müssen sowieso unbedingt mal eine Beaujolais-Sendung machen. Ja. Notiere. Aber habe ich eh schon länger vor.
Alles klar, ja. Das heißt, wir haben noch ein paar Jahre, bis dann irgendwann meine Leber so groß ist, dass der Arzt sagt, so jetzt müssen wir mal uns unterhalten.
Jetzt dürfen Sie keine Podcasts mehr machen.
Neulich meinte er, also Ende, was war denn das, im Herbst irgendwann, meinte er, ihre Leber ist ein bisschen vergrößert und ich direkt so, großer Gott, Aber nicht so, wie man angesichts ansonsten ihres Körperbaus erwarten würde.
Ich so, yes!
Sehr schön.
Der Chat fragt, ob dieser besondere Geschmack phenolisch sei.
Mm-mm. Nee, eigentlich nicht. Also phenolisch ist ja eher so, verbindet man mit rauen, bitteren Noten. Ja.
Der ist sauer. Also der ist sauer.
Der hat Säure, aber der nicht, hat halt keine... Nee. Also phenolisch bei Rotwein, was mir da als erstes einfällt, ist eher sowas wie Pferdeschweiß oder sowas.
Ja.
Wenn
ich weiß, was das ist, einfach
das
mal
würde auch
ablecken.
Genau. Pferd riechen oder ablecken. Das hat auch schnell sowas Astringierendes am Gaumen, was der jetzt ja auch gar nicht hat. Nee, ne?
Nee, der ist sauer.
Genau, dieses... Ja.
Der ist einfach sauer. Und zwar wie ein Joghurt. Also der ist weichsauer. Das ist genau. Und darum irritiert er mich auch so, weil sowas habe ich noch nie im Mund gehabt bisher.
Also ich denke, er hat ihn mit Sicherheit früh geerntet, weil sonst kriegst du in der Südpfalz halt keinen Spätburgunder mit 11,5% auf die Flasche.
Ja.
Früh geerntet, mit der Art und Weise, wie er im Weinberg arbeitet, kann er sowieso früher ernten, als es viele Nachbarn machen werden. Durch die Kohlensäure-Maischegärung kommt halt dieses Weiche mit da rein und dann hast du halt die Säure und die Weiche in einem Wein. Und das ist schon ganz witzig.
Ja. Was wird passieren, wenn der länger oxidiert? Also, der wird ja jetzt ein paar Tage im Kühlschrank stehen. Ich bin gespannt, aber was würdest du erwarten, was damit passiert?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich echt schwer einschätzen. Ne? Aber
bei allen anderen kann man so sagen, ja, da geht das weg, das mehr... Verschwindet die Säure, verschwindet die Frucht?
Ich glaube weder noch. Also er bekommt vielleicht so ein bisschen was vom... So, vielleicht bekommt er ein bisschen mehr von Unterholz und dunklen Beeren vielleicht. So. Also vielleicht wird er noch ein bisschen erdiger. Vielleicht...
das heißt, wir treffen uns alle Freitag
auch so ein bisschen zurück.
Ja. Wir treffen uns alle Freitag oder Samstag nochmal hier im Chat und im Internet und trinken die Reste zusammen. Eigentlich auch eine witzige Idee.
Könnte man auch mal machen, ne?
Ja.
Ja. Sehr schön. Schöne Weine.
Ja. Ja, vor allem dieser Riesling. Also dieser Riesling ist wirklich eine Unverschämtheit.
Wenn du diesen Riesling noch im Glas hast, also ich habe den jetzt einfach während dieser Zeit stehen lassen, dann kommt da so eine tolle Krokantnote mit rein. Das ist wirklich auch sehr sexy.
Oh ja.
Ne? Oh. Krokant. Und dann
muss
aber,
es doch irgendwo noch geben, dieses Scheißzeug.
Dann hat er im Hintergrund, hat er aber eben tatsächlich auch was im positiven Sinne Alkoholisches. Also es ist überhaupt nicht heiß oder warm, sondern er hat diese Note von, also ich glaube, das Holz spielt einfach mit da rein, aber es riecht nicht unbedingt wie Wein im Holz, sondern es hat eher was wie so ein Digestiv irgendwie, wie so eine, wie so ein ganz leichte Whisky-Note oder sowas, ja. Also vielleicht auch von diesem Malzigen, was er hat. Toll. Hm.
Und den gab es wirklich nur bei Vinikultur, ne?
Mhm.
Eine Sauerei ist das. Ich rufe da morgen an.
Ja, mach mal.
Und nee, du kennst ihn besser. Ne? Ruf du da morgen mal an.
Ich glaube, der Holger hört eh zu.
Das kann doch nicht sein. Der muss doch ein geheimes Geheimlager haben, wo der so, weißt du, wo er dann sagt so, ah ja, der Holger Klein, das ist so ein super Typ, der kriegt noch so ein Dreier. Oder so, also das muss doch...
Schauen wir mal.
Das ist doch alles...
Vielleicht gibt es ja auch bei Leiners noch einen geheimen Delight-Keller.
Nee, auf der Webseite nicht.
Nee, ich sage ja geheim. Vielleicht gibt es da noch eine geheime Webseite.
Geheim.
Nein, aber
die Geheimseite, genau, im Darknet.
Ja.
Das ist wie eine Kultur-Darknet-Shop. Das ist die geilen. Da gibt es die geilen Sachen, Leute.
Ja, die mit Leder.
Kannst du auch nur mit Bitcoin bezahlen.
Ja. Aber es ist auch schön, ich finde es auf der anderen Seite finde ich es auch schön, dass diese Sachen, also dass es diese Kleinauflagen gibt.
Ja, ich auch. Freaks auf so einer, mein Herz findet das sehr schön, aber also ich sage mal so, ich finde das total schön, dass es so Kleinauflagen gibt, wenn ich zu denen gehöre, die es vorher wissen. Da ist mir dann auch die Jacke näher. Und das Beste an dieser Corona-Pandemie ist ja, fällt mir gerade auf, ich hatte mir dann der letztes Jahr schon vorgenommen, / angewöhnt, was ja einigermaßen schiefgegangen ist, und ich saß dann ja mit Andreas alleine da, einfach die Reste aus der Sendung hier um die Ecke in einem kleinen Park, wo drei Bänke stehen, zu trinken und zu sagen, kommt vorbei, wenn ihr vorbeikommen wollt. Heute wäre das Wetter so, dass ich genau das machen würde.
Ja.
Aber ist halt Pandemie, muss ich halt leider alleine trinken.
Hast du gesehen, was André gerade ins in den Chat geschrieben hat? Du musst dich einloggen. shop.weingutleiner.de/Wrind.
Wie einloggen? Aber womit soll ich mich denn da einloggen?
Keine Ahnung.
Holgi. Aber ich habe da überhaupt kein Login. Ja, kennt er nicht.
Witzig. Sehr schön. Als A, ja.
Ja, ich glaube, ich bin getrollt worden, aber naja. Du
kriegst den schon dazu.
Mit mir kann man es ja machen.
Irgendwo wird es die drei Flaschen für dich schon noch geben.
Ich bin ja Kummer gewohnt. Ich weiß immer nicht, ob es gewöhnt oder gewohnt heißt. Wie heißt denn das jetzt? Gewöhnt oder gewohnt?
Ich bin ja Kummer gewohnt.
Gewohnt.
Ach nee, gewöhnt.
Arschloch.
Ach ja.
Herrlich. Der wird echt immer besser. Ja. Das ist so, man ist so hin und her gerissen, weißt du, weil das ist mehr als das, was hier jetzt steht, gibt es nicht. Und eigentlich willst du es wirklich saufen, weil es so schön zu saufen ist. Und eigentlich willst du es halt aber auch stehen lassen, um zu gucken, wie es denn morgen ist.
Ja. Ja, ja.
Aber wer weiß, ob wir morgen noch leben?
Ja, also wenn man jetzt, keine Ahnung, in einschlägigen Gegenden von New York oder so lebt, dann kann man sich dessen vielleicht nicht mehr so sicher sein. Oder Washington. Aber
und schwarz ist.
Ja. Und schwarz. Ja. Wobei sich das wahrscheinlich irgendwie auch in den nächsten Wochen und Monaten relativiert. Da kommt es nur noch drauf an, auf welcher Seite du stehst wahrscheinlich.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das sitzt wirklich so tief. Ich glaube, das mit der Hautfarbe ist ein.
Ja, ja, klar. Ist der Wahnsinn.
User Kassel trinkt, schreibt gerade in den Chat. Na, wieder nicht gespuckt? Ich guck gerade mal hier in meinem Spucknapf. Och.
Ja?
Ja, wohl, hab ich wohl. So, komm, lass uns diese Sendung beenden, bevor das hier irgendwie ganz schlimm wird und ich wieder anfange, Leute zu beleidigen.
Wen solltest du denn jetzt beleidigen?
Ja, ach, irgendwer fällt mir da schon ein. haben wir irgendwas vergessen?
Der Rundlauf hat gerade mal nachgeguckt. Im Spiegel gibt es nämlich eine Zwiebelfisch-ABC, zu gewöhnt und gewohnt, genau. Das kannst du dir ja dann nochmal angucken.
Naja, das gucke ich mir.
Annalena hat den gleichen Artikel gefunden.
Wobei ich
hatte ihn auch schon offen.
Wobei ich ja den Kollegen, der ist mir ja...
Suspekt?
Ja. Ja, ja, der unterschreibt auch so offene Briefe der Gesellschaft für deutsche Sprache, weißt du? Und also die Gesellschaft, also sagen wir mal so, Stefan Niggemeier hat mal einen Artikel geschrieben, der hieß Über die Pegida-Haftigkeit der Gesellschaft für deutsche Sprache.
Okay. Hm?
Ich kenne ihn gar nicht. Wen? Stefan Niggemeier?
Den kenne ich schon, aber also, die Gesellschaft für deutsche Sprache habe ich irgendwie nie so ganz so wirklich wahrgenommen.
Ja, das sind halt wirklich so, das ist so ein bisschen...
Sprachnazis.
Ja, deutsches Kulturgut. Ne? So, also ist schon ziemlich, also mindestens rechtsoffen, sagen wir mal so.
Okay.
Naja, ach, ist ja toll, der Wein ist wirklich geil.
Ja, man kann sich dem nicht entziehen, das ist schon beeindruckend. Mhm. Also das ist wirklich großes Kino auch.
Ja.
Und es steht so in einer Linie, finde ich, mit dem tatsächlich mit dem Bochen von Andy Weigand und eben auch mit dem Eiderstratz mit Uelzensäck, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, den Riesling, den wir in der letzten Fallsendung hatten.
Ja,
ich weiß, das ist ja das Problem.
Ich stelle den jetzt in eine andere Linie, also zumindest in meinem Geschmacksurteil, stelle ich den jetzt in eine Linie mit dem Matassa und mit dem Skaminek von Sepp Muster.
Ja.
Der ist
genauso geil.
Aber Achtung, der ist ein bisschen weniger anstrengend als die beiden. Und ein bisschen weniger geheimnisvoll. Und darum kannst du den halt, den machst du halt mittwochs abends auf. Ein Skaminek oder ein Matassa, der ist halt, wenn du mit ihm da sitzt und drüber reden willst. Aber das ist,
du meinst jetzt einfach Matassa Blanc, ne?
Ja, also ja,
nicht
ja,
diese,
ja.
Krummen der Lola oder so, sondern einfach der Blanc, Matassa.
Ja, 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 ja. Da gehört der für mich hin. Darum flippe ich auch so aus gerade.
Ja.
Ja, und wenn ich,
aber der
wenn
gehört für mich auch in diese Bochenrichtung und Seeginger. Jetzt weiß ich es wieder. Wir hatten ja diese Scheuermann-Fußer-Seeginger-Sendung aus der Pfalz. Genau. Und ist anders gemacht, ne, ganz klar. Aber so von der, weil es halt jetzt auch beides Riesling ist, von der sozusagen von der Variationsbreite von Riesling, also wir haben ja in Deutschland so eine Tradition, dass diese Weine so blitzsauber sein müssen. Und da scheren die halt total aus. Das ist halt, die bekommen einfach nochmal, also das ist einfach nochmal ein ganz anderer Aspekt vom Riesling. Und
aber der kommt wirklich in die Kategorie, ich habe nur noch x Euro in der Tasche und will eine Flasche Wein kaufen, welche kaufe ich? Ja.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ach, ein Jammer. Und der 19er wird nicht so werden.
Nö, klar.
Das ist bei solchen Weinen ja immer das Problem.
Die sind halt, genau.
Das ist halt, ne, auch wenn du den Skaminek nimmst, der war nie wieder so unglaublich wie 2008. Mit anderen Worten, wer in der Lage ist, sich beliebige Mengen Skaminek 2008 von Sepp Muster zu kaufen, der ist sehr teuer, kauft ihn trotzdem. Nicht mehr online. Online kriegst du keine Achter mehr. Manchmal findest du noch so Einzelflaschen bei irgendwelchen Händlern. Also dann tatsächlich vor Ort, die liegen dann im Regal oder so. Sofort, also 2008er Skaminek, sofort kaufen. Das zieht dir im wahrsten Sinne die Schuhe aus. Also das ist echt, nee, 30, nee, der kostet 40. Ja.
Und das ist Sauvignon und Chardonnay, glaube ich, ne, als Cuvée.
Ich glaube, ja.
Ja, das ist auch, irre, also Sepp Muster sind auch tolle Weine, finde ich auch großartig.
Ich habe hier noch eine Flasche Erde stehen, sehr gut, habe ich noch nie getrunken.
Ja, das ist großartig. Das musst du halt über 4 Tage, 5 Tage trinken.
Okay.
Und schauen, wie sich das verändert. Das ist schon irre. Mhm. Also das ist einfach so lebendig. Das ist so, weil es einfach so changiert von einem Tag zum anderen oder von einer Stunde zur nächsten. Ich habe mal ein Seminar gemacht mit Leuten, die eben in dieser ganz klassischen Gastro arbeiten, also mit einem Zulieferer, der Restaurants beliefert, aber auch Krankenhäuser, Altenheime, also einer der ganz großen Gastro-Zulieferer in Deutschland. Mit denen habe ich mal ein Seminar gemacht zum Thema Naturweine wie man Weinstile beeinflussen kann und so weiter und so fort. Und das war so ganz schön. Tagsüber haben wir eben dieses ganze Seminar gemacht und verschiedenste Weine probiert. Und abends waren wir dann hier in Hamburg im Witwenball und haben gegessen. Und dann habe ich halt noch so ein paar Sachen zum Essen gebracht. Unter anderem in die Erde von Sepp Muster. Und wenn du Leuten, die ganz traditionell, also sozusagen ganz klassisch Industriewein trinken oder kennen, wenn du denen so einen Wein vor die Nase setzt, und die total geflasht sind und überhaupt nicht glauben können, dass es sowas gibt. Ja. Das ist schon auch beeindruckend. Ja, also die haben das nicht verdammt oder so, weil es irgendwie völlig außerhalb ihres Erfahrungshorizontes war. Ja. Das war es vorher. Aber die waren völlig beeindruckt davon, dass sowas auch sozusagen unter Wein firmiert. Und
auch Wein ist.
Und auch Wein ist.
Du kannst ja Wein so draufschreiben, wie du willst, aber was Sepp Muster, ja.
Genau, ja. Ja. Aber eben andere, auch, ja. Ja, es ist, genau, also gerade, ja, das ist schon toll.
Ja, dummerweise kosten die Sachen von Sepp Muster so viel Geld, dass man sich das eigentlich nicht, also das ist halt für alle Jubeljahre mal gut.
Ja, ich hätte es auch gerne schon mal in der Sendung gemacht, aber es ist.
Ja, das ist Wahnsinn. Also, ne? Du bist ja dann irgendwie toll. Zwischen 30 und 50 Euro die normale Flasche irgendwo. Das ist
halt. Das passt jetzt nicht so in die hier
das,
rein.
Das machst du, wenn es dir nicht gut geht und du irgendwie Shopping machen willst und.
Genau, und dir was
Gutes tun willst. Muster ist gut für einen Frustkauf, genau.
Und dann tust du dir halt auch was Gutes. Das ist halt schön. Genau. Ja. Und das haben wir jetzt heute Abend auch getan. Ja, sehr schön.
Übrigens, wo ich Muster sage, wen man auch mal trinken sollte, ist, ach, wie heißt er denn? Hans Nittenhaus. Auch ein Österreicher.
Ja, ist auch gut, aber es ist natürlich gegenüber Sepp Muster traditioneller.
Ja, absolut. Aber weil ich gerade nach Österreich, in Österreich gedacht habe. Und was mich, letztes Jahr war ich halt auf einer Verkostung, da war halt der Nittenhaus da und hatte seine Weine dabei. Das war schon echt beeindruckend, was der da gemacht hat. Also vor allen Dingen, wie ist denn der? Manila hieß der eine. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Ja.
Also was in die Richtung, deutlich eben in die Richtung von Sepp Muster geht, ist halt Zschäppe. Andreas Zschäppe und sein Bruder, der unter dem Namen Werlitsch firmiert.
Habe ich aber auch schon mal gehabt. Hattest
du vielleicht auch schon mal,
ich glaube, der war auch bei dieser Verkostung dabei, glaube ich sogar.
Kann sein. Also Andreas Zschäppe und Werlitsch, die teilen sich sozusagen die Weinberge und machen aber eben getrennt voneinander Wein. Aber die zusammen mit Sepp Muster, die machen halt eben in der Steiermark eben auch solche Weine, so ein bisschen eben wie jetzt auch der Sven hier mit dem Riesling Delight, finde ich.
Also wenn er das stabil...
Also ich finde, das sind... Also für mich sind das wirklich auch... Also das sind einfach Emotionsweine für mich, ja. Das sind halt auch Weine, die kannst du auch für dich ganz alleine über... Ja, wenn du es schaffst, über 2-3 Tage trinken und einfach immer wieder was Neues erfahren. Also als würden die mit dir reden sozusagen, das ist schon.
Aber das ist wirklich so ein, gut, den gibt's jetzt nur bei Vinikultur, aber das würde, also der hat wirklich alles Zeug, meine neue erste Wahl zu werden. Mhm. Weil bisher, also das war halt immer Matassa, also Matassa Blanc. Der ist auch gut verbreitet, den kriegst du halt auch oft. Das heißt, wenn ich irgendwo stand und dachte, oh Mensch, hier, da ist ein Weinladen, guckst du mal, was es gibt. Wenn der einen Matassa Blanc da hatte, habe ich mir den geholt. Mhm. Dann kam halt der Scumminac hinterher, 2008. Der ist danach dann nicht mehr so extrem gewesen. Aber das wäre so ein Ding, das würde ich sofort kaufen, wann immer ich an einem Weinladen vorbeikomme. So wie Griesel bei Sekt. Das hast du ja auch, da hast du mich ja auch komplett versaut. Ne? Wenn ich irgendwo Griesel sehe, kaufe ich das sofort. Haben wir noch Sekt? Scheißegal.
Ja. In der nächsten Sendung, die wir am 24.06. haben, du hast heute die Weine bekommen, ich auch, werden wir 3 Rieslinge von der Mosel trinken. Und zwar aus dem Weingut Ansgar Klüsserath. Das wird geführt von Eva Klüsserath. Und die Klüsserath sind so eine Dynastie irgendwie an der Mosel. Da gibt es so ein paar Dynastien, Prüms, Klüsserath und so weiter. Und die Eva Klüsserath hat so dieses, also das Weingut ist in Trittenheim. Wir haben auch 2 Weine aus der Trittenheimer Apotheke. Das ist so die Paradenlage in Trittenheim. Apotheke. Genau, Trittenheimer Apotheke. Ja. Ich
bin gespannt, ob die auch Medikamenten riechen.
Wir trinken einmal sozusagen den Basisriesling vom Schiefer Trocken und dann trinken wir einen eben restsüßen Kabinett, also einen klassischen Mittelmosel-Kabinett aus der Trittenheimer Apotheke. Mhm. Und dann nochmal so ein bisschen sowas wie ein trockenes, wenn man so will, so ein großes Gewächs oder so. Also einen großen trockenen Wein aus der Apotheke. Genau, da bin ich sehr gespannt drauf. Die Eva Klüsserath ist mit Philipp Wittmann verheiratet aus Rheinhessen, der ja so einer, also ich sag mal, einer der Top 3 Winzer in Rheinhessen ist. Und aber die machen das ziemlich total getrennt voneinander. Also er macht seine Weine in Rheinhessen. Sie macht ihre Weine in, eben an der Mosel und außer, dass sich jetzt der Webauftritt gleicht, weil er von der gleichen Gestalterin gemacht wurde, machen die, glaube ich, ihre Weine, also ich meine, klar, die setzen sich irgendwann abends zusammen und sprechen über ihre Weine, aber ansonsten machen die das halt ziemlich klar getrennt voneinander, was ich irgendwie ganz cool finde, weil das halt ja auch, also die machen natürlich beide, also
sie macht, glaube ich, nur Riesling. Das musst du nächste Woche alles nochmal, also übernächste Woche nochmal alles neu erzählen. Genau. Bring dich nicht ins Unglück jetzt.
Ah, ja, ja. Und dann weiß ich einfach gar nicht mehr, was ich
zu erzählen habe. Genau. Und dann sagen alle, oh, genau, langweilig.
Der Chat langweilt sich.
Ja, genau. Apropos, letzte Frage aus dem Chat kommt von Annalena. Ich sagte bis vor kurzem, ich mag keinen Riesling. Mag ich dann die Mosel-Rieslinge? Das kann ich nicht beantworten.
Nee, ich kann es letztlich auch nicht beantworten, aber ich finde halt, dass also wir haben jetzt es gab ja jetzt häufiger im Chat, also heute mehrfach sozusagen die Aussage, eigentlich mag ich Riesling gar nicht so gerne, aber irgendwie jetzt über die letzten Sendungen hinweg hat sich das doch auch wieder relativiert. Ich glaube, also es hat vielleicht auch ein bisschen nochmal mit Offenheit, also mit einer neuen Offenheit zu tun. Und
ich würde das mal so beantworten. Annalena, das Paket kostet einen 50er. Das kannst du dir leisten.
Probier es aus. Nee, genau. Ich finde die Mischung aus sozusagen aus dieser Würze und also gerade jetzt dann beim Kabinett auch nochmal aus der Süße und dieser Moselsäure, die diese Weine haben, das finde ich schon ziemlich sensationell.
Aber du weißt,
der Leichtigkeit, die auch haben. Aber es ist richtig Riesling, ne? Das ist schon richtig. Ich finde es super. Es ist sehr klassisch eigentlich. Und ich glaube, es lohnt sich, das auszuprobieren.
Ich mahne zur Vorsicht natürlich, ne? Denn der große Siegfried Lenz sagte der einst, man sollte eigentlich keinen Kabinettwein mehr trinken.
Unser großer Siegfried Lenz.
Ah, jetzt hast du es kaputt gemacht. Alle hätten gedacht, wir hätten hier irgendwie literarische. Oh, ja klar, der Siggi halt.
Ja.
So, jetzt gehen wir nach Hause, falls wir da nicht schon sind.
Ja, machen wir. Ich muss noch nach Hause.
Ja, ich nicht, ich bin da schon. Ich komme hier nicht mehr weg. Obwohl, ich war im Biergarten neulich. Auch interessant. Ganz neue, interessante Erfahrung.
Ja, und ich war in meinem Lieblingsrestaurant hier gegenüber vom Büro.
Drinnen?
In der kleinen Brunnenstraße. Nein, draußen.
Okay.
Genau, ich war gleich zweimal da. Einmal mit meiner Frau und einmal mit einem Freund und draußen und mit Abstand. Aber es hat so gut getan. Ja, es
alter war
so
schön. Vater, ja.
Boah.
Das war gestern also, Abend. Ich war mit meinem alten Freund Götz verabredet. Und sagte dann so, hier komm, Wetter wird schön, wie wär's mit einem Distanzbier auf dem Feld? Also Tempelhofer Feld, der ehemalige Flughafen ist ja bei uns hier um die Ecke. Götz meinte, hier, kennst du den Biergarten? Da ist es total schön. Ich guck mal, ob wir da was reserviert kriegen. Und die sagten dann wohl, ja, nee, 18:30 müsst ihr nicht reservieren, könnt ihr einfach kommen. Dann haben wir uns letzten Abend 18:30 in den Biergarten getroffen. Und das war halt wirklich so, die haben halt richtig gut die Tische getrennt, haben dann auch wirklich Leute angeherrscht, wenn die ihren Stuhl woanders hinstellen wollten. Weißt du, so Vierertisch, Leute sitzen halt an den Breitseiten. Einer will sich an die Schmalseite setzen, so dass er mit seinem Rücken näher an unseren Tisch kommt. Kommt sofort die Kellnerin und sagt, nee, du stellst den Tisch sofort wieder dahin, den Stuhl. Ja, aber warum denn? Nee, das ist alles hier ausgemetert, du gehst dahin. So einen schönen Adresse aufschreiben, Ankunftszeit, wenn du wieder gehst. Mhm. Aber das war echt traumhaft. Einfach da sitzen, zwei Radler trinken, einen Obersten essen. Ja.
Ja.
Ja, das hat echt schon gut getan. Ja.
Total. Also mir hat es auch wirklich so gut getan. Und
was ich halt dann auch wiederum so toll fand, ist, das ist halt eigentlich so normal, dass man das macht. Und auf einmal ist das so was Besonderes, dass man das macht. Und das finde ich eigentlich total schön. Und habe mir auch gedacht, vielleicht sollte ich grundsätzlich auch weniger ausessen oder trinken gehen. Aber
wobei das für mich schon auch immer was Besonderes war vorher. Ja.
Ja gut, weil du bist ja natürlich auch beruflich und familiär auf eine andere Weise eingespannt als ich.
Genau.
Ja, aber war toll.
Ja.
Und der Oberst.
Wir können die Sendung aber nicht beenden, ohne nochmal Bitches Brew zu trinken, weil das ist wie so ein Ausputzer und das ist richtig gut, weil das.
Habe ich mir sogar schon eingeschenkt. Ne? Ja.
Das hat jetzt nochmal sowas von Rhabarber, finde ich. Sowas, auch sowas schön säuerliches, was irgendwie nochmal so den Gaumen klärt, sozusagen. Ja.
Das ist fast
schön. Ne?
Das könnte das fast
jetzt noch besser als vorher.
Ja, und es könnte fast der Ersatz für ein Reparaturbier sein.
Ja, genau. Ja, das ist so ein IPA-Ersatz oder ein Pale Ale-Ersatz oder
ja,
was. Ja. Ne? Reparaturbier. Es hat so eine leichte Exotik. Es hat Frische. Es hat frische Säure. Ja.
Ja. So, jetzt reicht's. Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit im Chat, vielen Dank fürs Mitspielen und danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt, und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.